Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es geht in dieser Stunde unter anderem nach Los Angeles in einer Ausstellung über das Werk von Joan Didion. Die Ausstellung ist eine Liebeserklärung an diese Schriftstellerin. Ihr wurde in letzter Zeit aber öfter vorgeworfen, sie würde zu elitär und zu weiß schreiben.
People don't read the later political stuff. They just think of her having a migraine in Malibu.
Das sagt der Kurator der Didion-Ausstellung, Hilton Els. Also er sagt, ihre späten politischen Texte werden zu wenig gelesen und viele stellen sich die Autorin nur mit einer Migräne in Malibu vor. Also Kritik und Liebeserklärung an Joan Didion, unser Thema hier. Drei Frauen träumten vom Sozialismus, so heißt ein neues Buch, das die Journalistin Caroline Würfel geschrieben hat. Und das ist ein Dreierporträt von gleich drei Schriftstellerinnen, von Brigitte Reimann, Maxi Wander und Christa Wolf. Heute Abend gibt es die Buchpremiere in Berlin und Caroline Würfel ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind Jahrgang 86, aufgewachsen in Leipzig und da sind Sie groß geworden mit einem Buch von einer dieser Autorinnen. Das schreiben Sie im Nachwort zu Ihrem Buch, nämlich mit Maxi Wanders Buch Guten Morgen, du Schöne. Das spielt eine besondere Rolle in Ihrer Familiengeschichte, deuten Sie da auch an. Welche Rolle spielt dieses Buch denn da?
Das Buch war tatsächlich wie so eine Art Frauen- oder Familienbibel. Und ist eigentlich sozusagen von meiner Großmutter zu meiner Mutter und ihren Schwestern dann an uns Töchter weitergegeben worden und war, also schon der Titel alleine, Guten Morgen, du Schöne, war bei uns so ein stehender Begriff und wurde dann später in SMS geschrieben, früher auf so Post-its und war immer so eine Erinnerung an Wanda und natürlich auch so eine kleine Liebeserklärung.
Und wenn Sie sagen, wie eine Familienbibel, vor allem unter den Frauen weitergegeben, da steckte ja sicher auch eine Botschaft drin, welche denn?
Genau, die Botschaft, die war also ganz klar eine emanzipatorische, nämlich zu sagen, finde sozusagen deinen eigenen Weg, trau dich auch heute rauszugehen, was ja auch das Buch von Maxi Wander getan hat. Das ist ja ein Buch aus 19 Protokollen, wo Frauen ganz offen sprechen über ihre Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen, über ihre Sexualität, über die Art von Liebe, die sie haben möchten. Und es war zum ersten Mal, dass die Stimme von Frauen so deutlich und klar und unverschleiert les- und hörbar war. Und dieses Wachrütteln, das wurde sozusagen auch in meiner Familie dann immer wieder versucht.
Also dieses Buch war Ihnen ganz nah, bis in SMS und Familienbotschaften hinein. Aber die Bücher von Brigitte Reimann und Christa Wolf, die kannten Sie lange nicht, oder?
Nee, die kannte ich ehrlicherweise nicht. Also klar waren mir die beiden Frauen ein Begriff, weil das natürlich, also vor allen Dingen eben in Ostdeutschland oder in DDR ja die Ikonen der Literatur waren. Aber bei Christa Wolf muss man ja sagen, dass vor allen Dingen in den 90ern, also als ich dann ja auch selbst denken konnte, Christa Wolf ja vor allen Dingen in der Öffentlichkeit und im Diskurs vielerlei als ja sozusagen sehr strenge, spaßbefreite Staatsdichterin dargestellt wurde. Und da hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, diese Bücher zu lesen. Und bei Brigitte Reimann, da wusste ich, die muss irgendwie eine coole Figur gewesen sein, aber da hatte ich auch keinen Zugang.
Sie schreiben in dem Zusammenhang auch, also wenn Sie auch ja natürlich überlegen, dass Sie als junge Frau aus Ostdeutschland stammt, dann mit diesen so wichtigen Autoren für die ostdeutsche Geschichte erstmal nichts zu tun hatten und gerade im Fall von Christa Wolf, dass Ihnen die quasi verleidet wurde von der Darstellung, das war ja vor allem dieser Feuilletonstreit im westdeutschen Feuilleton, als sie als Staatsdichterin dann dargestellt wurde in den 90ern. Sie schreiben in ihrem Buch eben auch, diese Schriftstellerinnen seien wohl auch deshalb verschwunden, weil Westdeutsche die Hoheit über das Narrativ Ost übernommen hätten. Ist Ihr Buch jetzt auch so ein zum Teil wenigstens auch ein Versuch, diese Hoheit jetzt zurückzugewinnen?
Ja, also das würde mich natürlich extrem freuen und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es um Hoheit oder um Kanon geht, weil die Frage stellt sich ja immer, wer entscheidet eigentlich einen Kanon und wer bestimmt, wer dazugehört. Aber ich meine, Deutschland ist wiedervereinigt seit über 30 Jahren. Dazu gehört auch die ostdeutsche Geschichte und auch die ostdeutsche Kulturgeschichte. Und ich finde, das schreibe ich ja auch in meinem Nachwort, wir haben uns jetzt sehr lange also den völlig zu Recht angeprangerten Ungerechtigkeiten beschäftigt, aber es gab eben auch eine Kulturgeschichte, die diesen Teil des Landes enorm geprägt hat und das finde ich sehr, sehr wichtig, die nochmal rauszuholen und die auch nicht zu vergessen, weil man auch gerade aus Frauenperspektive extrem viel lernen kann.
Ja, Sie schreiben auch, dass diese drei Frauen Ihnen den Weg, wie schreiben Sie es, Ihnen den Weg für Ihre Freiheit geebnet haben. Für Maxi Wanner haben Sie es schon ein bisschen beschrieben. Das gilt in ähnlicher Weise für die anderen beiden?
Ja, weil alle drei auf ganz unterschiedliche Art und Weise, also es sind ja wirklich sehr verschiedene Persönlichkeiten, es ihnen doch gelungen ist, ihren eigenen Weg zu verfolgen. Also erstmal überhaupt diese Schriftstellerin zu werden, sich hinzusetzen und zu schreiben, was ich finde immer erstmal schon ein bewundernswerter Akt ist, ein Buch zu beenden. Und dann auch immer wieder zu sich zurückzukommen. Also die haben natürlich alle drei mit diesem System gekämpft und auch mit ihren politischen Haltungen. Deswegen heißt das Buch ja auch Träumten. Aber nichtsdestotrotz bewundere ich die für ihre Gradlinigkeit und auch für ihre Emanzipation. Die würden sich wahrscheinlich nie als Feministinnen bezeichnen, aber da gab es sozusagen nie sozusagen Männer oder andere Dinge, die, wo man das Gefühl hatte, die lassen sich davon einfangen oder unterdrücken.
Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart, und da ist heute die Autorin Caroline Würfel zu Gast mit ihrem Buch Drei Frauen träumten vom Sozialismus über die Schriftstellerinnen Brigitte Reimann, Maxi Wanner und Christa Wolf. Ja, der Begriff Sozialismus steckt schon in ihrem Titel. Der ist ja heute, würde ich sagen, fast durchgehend negativ besetzt im deutschen Kontext. Also gerade im Ostdeutschen denken viele zuerst an Mauerbau, Staatssicherheit, SED-Diktatur und so weiter. Mit welchem Blick auf den Sozialismus sind Sie denn an das Buch rangegangen?
Naja, mich hat tatsächlich interessiert, wie Sie schon angesprochen haben, der Begriff ist heute extrem negativ konnotiert und vor allen Dingen denken wir, auch wenn wir über den Sozialismus in Deutschland, also über die DDR nachdenken, immer über 89, 90 nach. Also wir wissen, dass es eine Idee, die gescheitert ist. Aber ich finde es schon immer interessant, was eigentlich passiert, wenn Ideen in die Realität überführt werden und ausprobiert werden, und fand es sehr, sehr spannend, nochmal zu gucken, was stand denn da eben am Anfang? Also was war denn mit dieser Utopie, die dann den Nationalsozialismus ja fairerweise abgelöst hat, beziehungsweise diese drei Frauen, über die ich auch schreibe, sozusagen dann eine neue, sogenannte neue Welt retten wollte.
Mhm. Vielleicht schauen wir uns das mal an einem Beispiel, vielleicht mal bei Maxi Wanner, weil die auf eine Art den weitesten Weg zurücklegen musste, weil sie aus Österreich, aus Wien in die DDR übergesiedelt ist. Welche Rolle hat denn der Sozialismus oder der Traum vom Sozialismus dabei gespielt?
Eine sehr, sehr große Rolle. Maxi Wanner kam, um das sagen prägnant zu sagen, aus wahrscheinlich der rotesten Familie Wiens. Also ihre Eltern, aber auch ihre Onkel, Cousinen und Tanten waren während des Nationalsozialismus also wirklich unfassbar bewundernswerte Widerstandskämpfer und Kämpferinnen und haben ihr Leben riskiert. Und in diesem Umfeld wuchs Maxi Wanner auf und trat auch selber dann jung in die Kommunistische Partei ein. Und es war völlig klar, dass man immer für die Arbeiter und Arbeiterinnen einsteht und sozusagen links denkt und sozialistisch und kommunistisch denkt. Und als nach dem Krieg das aber in Wien, ihrer Heimatstadt, nicht wirklich besser wurde, sondern auch da wieder man versuchte, Sprache und Leben und Alltag zu verengen, gab es eigentlich nur einen Ort, von dem sie dachte, dass Utopie und kommunistisches Leben möglich sei auf der Welt, oder ein Ort, an dem man mal versuchen könnte, diesen Traum umzusetzen. Und das war für sie ganz klar die DDR. Und dieser Sehnsuchtsort, von dem träumte sie tatsächlich jahrelang, bis sie dann 1958 mit ihrem Mann Fred Wanner, Kommunist, aber auch Jude, der diverse Konzentrationslager überlebt hat, nach Kleinmachnow gezogen ist.
Und gab es bei ihr einen Bruch dann mit diesem Traum vom Sozialismus, eine Enttäuschung?
Den gab es. Sie ist ja relativ früh gestorben. Und ich würde sagen, sie ist diejenige von den drei Frauen, wo der Bruch vielleicht am wenigsten offensichtlich ist, weil sie dann, bevor der Bruch, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich einschlagen konnte, dieses Buch Guten Morgen, du Schöne schrieb und kurz danach auch leider verstarb. Aber ich würde sagen, ein wichtiger Bruch in ihrem Leben war der Prager Frühling 1968. Das war tatsächlich der Moment, als im August russische Panzer in Prag einmarschierten, wo sie sagte, in einem Brief an eine Freundin, wenn ich mich richtig erinnere, ich suche immer noch mein Utopia. Also das ging ihr dann, da war sie so, das ist nicht der Kommunismus, den ich will, dass wir jetzt anfangen, auf unsere eigenen Leute zu schießen.
Ich muss sagen, von ihrem Buch, ich war fast immer schwer begeistert von ihrem Buch. Also von der offenen Sprache, mit der sie einem diese drei Frauen sehr, sehr nahe bringen, wie ich fand, auch von ihrer Beobachtungsgabe, was sie alles auch ausgegraben haben. Also zum Teil kenne ich mich da auch so ein bisschen aus und fand toll, was sie alles gefunden haben. Dann gab es so ein paar Stellen, bei denen ich gestutzt habe. Und weil ich so dachte, das finde ich jetzt ganz schön mutig, so forsch zu urteilen über das Verhalten von Menschen in einer anderen Zeit. Also zum Beispiel schreiben Sie über Brigitte Reimann in der Zeit nach dem Mauerbau 1961. Sie war naiv, ungeheuer naiv. Ich weiß nicht, haben Sie sich da auch manchmal gefragt, wie kann ich da eigentlich urteilen, jetzt 60 Jahre später aus einem ganz anderen Erfahrungshintergrund über das Verhalten von Menschen in so einer anderen Zeit?
Klar, das ist natürlich immer schwer und man muss natürlich auch die Entscheidungen, die diese Frauen getroffen haben, in genau dieser Zeit sehen. Aber ich habe, das Buch ist ja sehr, wie Sie schon gesagt haben, der Versuch dieses Buches war, ganz nah an diese Frauen ranzukommen und die nochmal lebendig werden zu lassen. Und gleichzeitig wollte ich aber auch schon klar machen, dass ich dieses Buch im Jahr 2021, 2020 schreibe. Und ich finde es interessant, dass Sie jetzt sagen, dass das Urteil drüber kam, weil ich habe beim Schreiben eigentlich immer versucht, nicht zu urteilen oder so wenig wie möglich, sondern die eher so zu lassen und dann doch die Lesenden zu entscheiden, wie sie zu den Frauen und zu dem Sozialismus stehen.
Ja, wenn Sie schreiben, sie war ungeheuer naiv, ist es aber schon ein Urteil.
Oder? Das stimmt. Aber ja. Dann fand ich das auch in diesem Moment. Also ich meine, die Mauer gutheißen, eine Abriegelung, finde ich so oder so naiven Move.
Wobei das ja auch noch mal eine andere Frage aufwirft, weil ich an der Stelle auch dachte, vielleicht ist das ja auch eine Einschätzung, die Brigitte Reimann später selbst getroffen hat. Denn in der Form, in der Sie erzählen, das ist ja ein erzählendes Sachbuch, was öfter auch in eine Romanform übergeht, wo man ja eigentlich als Leser und Leserin nicht so genau weiß, was ist jetzt die Meinung von Caroline Würfel oder was ist ein Dokument, was von den Autorinnen selbst stammt, oder?
Also ich habe tatsächlich versucht, so nah wie möglich an denen dran zu bleiben und auch so nah wie möglich an diesen Quellen. Also da ist ganz, ganz wenig ausgedacht und Sie haben völlig recht, auch was den Blick von Reimann auf den Mauerbau angeht. Natürlich hat sie ja auch später dann von ihrer Naivität geschrieben. Und das Tolle an diesen drei Frauen und in der Beschäftigung mit ihnen für das Buch war, dass es ja unfassbar viele Briefe und Tagebücher gibt. Also, dass man aus ihrer Perspektive heraus sehr gut nachempfinden oder lesen konnte, wie sie auf ihre Zeit und auf diese DDR und auf ihr eigenes Leben blickten. Und das ist tatsächlich auch die Hauptquelle dieses Buches gewesen.
Und auf der anderen Seite dachte ich auch, dass diese Form dieses eben erzählenden Sachbuchs, das umgeht ja auch viele Hindernisse. Also man muss jetzt nicht dauernd über Zitate oder Fußnoten oder sowas sich durchwühlen, sondern in diesem Erzählen gibt es auch die Chance, einem Menschen dann ganz nahe zu rücken. Das war für Sie wahrscheinlich auch die Verlockung dieser Form. Ne?
Genau, und ich wollte natürlich, klar, der Titel, jetzt hat man den Sozialismus im Titel drin, aber ich habe so das Gefühl, das Thema DDR, Ostdeutschland, Sozialismus, da schütteln sich viele schon erstmal und bekommen Angst oder haben da keine Lust drauf. Und mein Versuch war ehrlicherweise auch so ein bisschen, die Leute in diese Welt reinzuziehen und gar nicht so viel über die große Politik zu reden, sondern wirklich über das Leben. Und ich finde, dieses Leben dieser Frauen, das sind universelle Geschichten, das sind gar nicht nur ostdeutsche Geschichten.
In dem Buch, jetzt sage ich den Titel doch nochmal, Drei Frauen träumten vom Sozialismus, Brigitte Reimann, Maxi Wander und Christa Wolf, das sind die drei, um die es geht. Heute Abend gibt es die Buchpremiere in Berlin im Gespräch mit der Autorin Marion Brasch, die da sicher auch ihre eigenen Erfahrungen von dieser Geschichte einbringen wird. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Die Autorin Joan Didion, die war eine der ganz großen Analytikerinnen der Gesellschaft in den USA und sie war ein Vorbild für viele schreibende Frauen, weil sie so gekonnt Faktenwissen verbunden hat mit literarischem und subjektivem Schreiben. Jetzt hat aber in den letzten Jahren die Bewunderung für Joan Didion so einige Risse bekommen. Sie habe zu elitär und zu weiß geschrieben, das wurde ihr vorgeworfen. Das Hammer Museum in Los Angeles würdigt Joan Didion jetzt mit einer Ausstellung und unsere Korrespondentin Kerstin Zilm, die nimmt uns mit in diese Ausstellung.
So, the exhibition, can you guys hear me out there?
Kurator Hilton Ells führt durch die Ausstellung. Der Pulitzer-Preis gekrönte Journalist und Autor hat John Didion mehrfach interviewt und wurde ein guter Freund der Schriftstellerin. Er erklärt, auch wenn der Titel der Ausstellung What She Means, was sie meint, suggeriere, dass hier die Bedeutung ihres Werks erklärt wird, sei das nicht der Fall. Der Titel beziehe sich vielmehr auf eines ihrer frühen Essays.
She says many times over, let me tell you what I mean, or she says, this is what I mean.
Darin schreibe Didion immer wieder, lass mich erklären, was ich meine, um ihren Standpunkt klarzumachen. Es sei für Frauen ihrer Zeit sehr ungewöhnlich gewesen, klar und deutlich zu sagen, wer sie sind und was sie denken. Idee und Konzept für die Ausstellung hat Hilton Ells noch mit Joan Didion besprochen, knapp 2 Jahre vor ihrem Tod. Ziel ist es, die Entwicklung ihres Denkens nachzuzeichnen. Die Show beginnt deshalb auch dort, wo Didion am 5. Dezember 1934 geboren wurde, im kalifornischen Sacramento.
And so we began where she began, which was in the West, in Sacramento. If you look back there, that's the sign for one of her father's businesses.
Der erste Raum ist eng wie ein Korridor. An seinen Wänden Gemälde und eine Landkarte aus der Zeit der ersten Siedler im Wilden Westen. Ein Schild für das Versicherungsgeschäft des Vaters, ein Schreibtisch und ein Stuhl aus dem Didion-Nachlass gewähren Einblick in Familienalltag.
And water and earth were big elements in her early work in particular.
Von dort öffnet sich die Ausstellung in einen hellen, weiten Raum, der alles widerspiegelt, was den Westen ausmacht und so wichtig war für Didions erste Essays und Artikel. Natur, Wasser, Licht, der weite Horizont, aber auch die Härte des Lebens, das den Elementen ausgesetzt ist. Eine Bodeninstallation aus Eisenketten und Stricken verkörpert Didions Sehnsucht nach Flüssen, über die sie so oft schrieb. Daneben ein wandfüllendes Wasserfallgemälde. Gegenüber demonstriert John Wayne in einem Filmausschnitt seine Gewehrkünste. Und dazwischen immer wieder Zitate aus Joan Didions Werk.
Joan's Text are throughout the exhibition and they are essential as a painting or photograph.
Joans Texte seien für die Ausstellung genauso notwendig wie die Kunstwerke, sagt Hilton Ells. Wie in einer Collage stellt der Kurator Versatzstücke aus Didions Leben und Kunstwerke zusammen, die sich ergänzen und gegenseitig kommentieren. Da ist ihre Zeit beim Modemagazin Vogue in New York und danach das Schreiben von erfolgreichen Drehbüchern mit ihrem Mann John Gregory Dunn in Hollywood. Schwarz-Weiß-Fotos, Zeichnungen und abstrakte Kunst wecken Assoziationen zur unruhigen Zeit der späten 60er und 70er Jahre, in denen Didion über Hippies, die Black Panther-Organisation und Parteitage schreibt. Der letzte Raum thematisiert späte Reportagen und Bücher über den Krieg in El Salvador und kubanische Exilanten in Miami und auch das langsame Verschwinden, den plötzlichen Tod von Didions Mann und kurz darauf den der Tochter Quintana. Didions Buch über den Verlust, das Jahr magischen Denkens und dann ihre Parkinson-Erkrankung. Hier ist auch ihre Stimme zu hören. Didion spricht unter anderem über ihr Schreiben, ihren Rhythmus, ihr immer wieder von vorne anfangen. Mit keinem Wort erwähnt die Ausstellung die in den letzten Jahren aufgekommene Kritik, Didion habe in einer elitären Blase gelebt und zu sehr aus Sicht der weißen, zerbrechlichen Frau geschrieben. Hilton Ells kontert, darauf zu reagieren, verfehle das Ziel der Ausstellung und die Kritik sei Zeugnis von zu wenig Wissen und Respekt.
People don't read the later political stuff, they just think of her having a migraine in Malibu and
das späte Werk Didions werde zu wenig gelesen, beobachtet der afroamerikanische Kurator, und dass viele sich die Autorin ausschließlich mit einer Migräne in Malibu vorstellen würden. Dabei sei ihr Werk viel vielschichtiger und ehrlicher als das. Sie hätte in Sacramento bleiben und als Hausfrau sterben oder mit Drehbüchern reich werden können. Doch sie habe sich selbst immer wieder zu Neuem angetrieben.
She could have stayed in LA writing screenplays, but she was always pushing past in order to see the world.
What She Means ist als Liebeserklärung konzipiert. Ein wenig schade ist, dass sich die Ausstellung nicht selbstbewusster mit der Kritik auseinandersetzt. Dafür hätte sie sich an John Didion orientieren können. Zeitlebens ist die Autorin unangenehmen Situationen nie ausgewichen.
Das sagt Kerstin Zilm zu der Joan Didion-Ausstellung in Los Angeles. Und bei uns gibt es übrigens ein Buch, das so heißt wie diese Ausstellung, What I Mean oder Was ich meine. Das Buch ist bei uns im Ullstein Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der schottische Schriftsteller John Burnside, der hat sich bei uns einen Namen gemacht mit seinen autobiografischen Büchern, Lügen über meinen Vater zum Beispiel oder anderer Titel über Liebe und Magie. John Burnside ist international bekannt als Lyriker, vielfach ausgezeichnet, Romane hat er geschrieben. Und jetzt können wir ihn aber nochmal von der anderen Seite entdecken, als Autor von Erzählungen. Der Kritiker Wolfgang Schneider hat den Band So etwas wie Glück von John Burnside gelesen und jetzt ist er hier bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Schneider.
Hallo.
Wie ist es denn? Kann John Burnside jetzt auch überzeugen als Erzählungsautor?
Ja, durchaus. Also gerade wenn man dieses Buch mit seinem letzten Roman Ashland and Wine vergleicht, der so doch an einem konstruierten Plot gelitten hat, da erscheinen diese kürzeren, mit wenig Handlung auskommenden Erzählungen doch eigentlich so als eine genuine Strecke für diesen Erzähler. Er verfügt ja über so eine bisweilen fast magische Beschreibungskunst, Landschaften, Natureindrücke, so der Vorgeschmack des Herbstes im klammen Licht eines Spätsommertags, so wie heute hier, die Stille eines Schneetreibens. Und auf 20 oder 30 Seiten kommt dieses atmosphärische Erzählen wirklich sehr gut zur Geltung.
Jetzt haben Sie Landschaftseindrücke geschildert. Ich nehme an, dass auch Menschen vorkommen.
Ja, was? Doch.
Muss ja nicht, aber wenn doch, welche denn?
Ja, das sind meist eher so stille, beobachtende Charaktere, zumindest die Erzählerfiguren und meist eben auch eher so die sogenannten einfachen Menschen, die so einfach bekanntlich ja nicht sind. Burnside gestattet ihnen auch durchaus komplexe Reflexionen, selbst wenn es sich wie in der ersten Geschichte um einen Sirupwagenfahrer handelt oder wie in der Story mit dem eigenartigen Titel Schlampenflusen um eine Krankenschwester, die von ihrem bestimmsüchtigen Mann gezwungen worden ist, ihren Job aufzugeben. Und jetzt sitzt sie da am Esstisch mit diesem Kerl und traut sich kaum zu sagen, dass sie höllische Zahnschmerzen hat. Er merkt es aber doch, ist genervt. Und weil der Zahnarzt zu teuer ist, holt er seinen eigenen Werkzeugkasten, Zange im Haus, ersetzt den Zahnarzt. Wie es weitergeht, verrate ich natürlich nicht.
Oh, das möchte ich mir auch nicht genauer vorstellen. Jetzt ist es ja so, gute Erzählungsbände, würde ich mal sagen, die haben auch immer verbindende Elemente zwischen den einzelnen Geschichten, so dass sich am Ende so eine Gesamterzählung zumindest in Teilen daraus entwickelt. Gibt's die hier oder welche sind das hier?
Ja, durchaus. Eines wäre zum Beispiel, und das hat diese Geschichte, die ich eben erwähnt habe, zeigt das ja schon, die Gewalt, ja, die oft brutal hereinbricht. In der Titelgeschichte, wo da geht es um die Rivalität zwischen zwei Brüdern, die wegen eines läppischen Streits um einen Pullover total und maßlos eskaliert. Manchmal wird diese Gewalt gar nicht erklärt, wie in der ersten starken Geschichte, die Kälte draußen. Da fährt dieser schon erwähnte Sirupwagenfahrer durch die winterliche schottische Landschaft im Schneetreiben. Er hat die Diagnose Krebs bekommen, ist unheilbar und jetzt denkt er über seine Ehe nach und sein mittelmäßiges Leben und was es eben doch wertvoll gemacht hat. Und dann nimmt er in der Winterkälte einen Anhalter mit und dem geht es offenbar auch nicht gut. Er trägt Frauenkleider, hat so ein verprügelt und verängstigt wirkendes Gesicht und eine bedenkliche Fleischwunde am Bein. Dieses Rätsel dieses Mannes wird nicht aufgelöst, aber wie diese beiden Menschen da durch diese schottische Winternacht fahren und so scheu miteinander sprechen, das hat diese typische, immer etwas mysteriöse Burnside-Atmosphäre.
Jetzt war ich doch ein bisschen überrascht, dass Sie die Gewalt hier nach vorne stellen als verbindendes Motiv, denn ehrlicherweise habe ich mit der Liebe gerechnet, denn das Buch heißt doch im Untertitel Geschichten über die Liebe, da müsste die Liebe doch alles zusammenhalten.
Ja, also das sind auch Liebesgeschichten, aber eben keine konventionellen. Also man merkt schon, dass Burnside dieses Ideal der perfekten harmonischen Zweisamkeit, dass das für ihn eine Illusion ist. Gerade deshalb gibt es aber eben auch diese unerfüllten Sehnsüchte, die öfter auf Abwege geraten. Eine Geschichte erzählt zum Beispiel von einer Frau über 40, die jeden Sommer mit so einem 13-jährigen Jungen ein ganz eigenartiges Ritual durchführt. Eine andere sehr gute Geschichte, die handelt von einer Frau, die sich mit ihrer erloschenen Ehe eigentlich schon abgefunden hat. Sie findet Anschluss bei einer kleinen Gruppe, die in der Kirche Glöcknerdienste macht. Und dann erzählt ihr eine Freundin, dass sie gerade eine Affäre hat. Und jetzt ist die Erzählerin irritiert und beginnt nun selbst mit so begehrenden Augen auf einen jungen Mann in ihrer Glöcknergruppe zu schauen. Ein attraktiver Amerikaner, der das Glockenläuten so faszinierend alteuropäisch findet. Aber bevor sich dann was entwickeln kann, da bekommt die Erzählerin dann zufällig mit, wie dieser Amerikaner ins Auto ihrer Freundin steigt. Also er ist offenbar die Affäre. Und ja, mit dieser passgenauen Schlusspointe ist das wirklich so eine klassisch abgerundete, perfekte Short Story.
Das heißt, dieses Glücksversprechen, was der Titel ja auch hat, so etwas wie Glück heißt ja der Band, der wird dann nur sehr begrenzt eingelöst.
Naja, es gibt da eine Figur, die stellt in einer Geschichte eine interessante These aus, nämlich sie sagt, Glück kommt in Romanen, in Theaterstücken und Hollywoodfilmen überhaupt nicht vor. Das Glück bestehe nämlich nicht in existenziellen Großereignissen wie einer Liebe auf dem ersten Blick oder einer brillanten Karriere oder sozialen Triumphen oder beneidenswerten und gut verfilmbaren Abenteuern, sondern das sei was Alltägliches, Unscheinbares. Zum Beispiel in einer ruhigen Wohnung bei einer Tasse Tee ungestört vor sich hinarbeiten oder eben diese magischen Momente der Gegenwärtigkeit, die in diesen Geschichten immer wieder beschrieben werden, wo man sich eben ganz in eine Wahrnehmung versenkt. Das ist das Glück, um das es hier geht.
Nur noch eine kurze Frage zum Schluss. Jetzt habe ich noch gar keinen Einwand von Ihnen gegen das Buch gehört. Also gibt es keine?
Naja, bei einem Erzählband sind immer auch ein paar Geschichten dabei, die nicht ganz so überzeugen oder nicht ganz so abgerundet sind. Aber im Ganzen muss ich sagen, ist das schon ein sehr dichter, überzeugender Erzählband. Er ist ein feiner psychologischer Beobachter, ein Meister darin, diesem unscheinbaren Hintergründigkeit zu geben. Auch der Lyriker Burnside, der scheint gelegentlich durch in starken Bildern und Metaphern. Auch zu erwähnen, die Übersetzung von Bernhard Robben, die ist sehr gut. Also mir hat das Buch schon mehr Eindruck gemacht als so mancher Roman, den ich in letzter Zeit gelesen habe.
Das Buch von John Burnside, so etwas wie Glück, Geschichten über die Liebe aus dem Englischen, wie gerade gesagt, von Bernhard Robben übersetzt. Im Penguin Verlag ist das Buch erschienen mit 240 Seiten. Vielen Dank an Wolfgang Schneider. Sie kennen bestimmt die Redewendung, dass etwas abgeht wie Schmidts Katze. In Essen, da gibt es die Buchhandlung Schmidts und die gibt ein eigenes Lesemagazin heraus. Das heißt eben Schmidts Katze. Thomas Schmidts ist der Inhaber dieser Buchhandlung. Ganz schön viel Schmidts jetzt hier. Guten Tag, Herr Schmidts.
Hallo, Herr Mayer.
Ist denn Ihr Lesemagazin, ist das so flott wie die berühmte Katze von Schmidt oder warum heißt das jetzt Schmidts Katze?
Naja, ich hoffe, dass sie so flott ist. Auf jeden Fall ist sie sehr beliebt. Und es ist so, dass wir, als wir vor 16 Jahren überlegt haben, wir wollten unbedingt ein Lesemagazin, und zwar ein Printmagazin machen. Da haben wir überlegt, wie man sowas denn nennen kann. Und dann kommt man natürlich auf Lesen, auf Bücher und auf irgendwas. Und irgendwann haben wir überlegt, dass wir einen Namen brauchen, den man uns nicht wegnehmen kann. Und in der Buchhandlung Schmidts Katze und es geht ab wie Schmidts Katze, das passte einfach. Und ich weiß, als wir die erste Nummer rausgegeben haben und ich auf die Straße gegangen bin, 2-3 Tage später, da waren irgendwie zwei Rentnerinnen hinter mir, die hatte ich überholt und die eine raunte der anderen zu, guck mal, da kommt Schmidts Kater.
Das sind Sie dann in Essen.
Das war ich, also das bin ich nicht wirklich, aber sie definierte mich so und die andere wusste auch sofort Bescheid. Ja, das ist schon, mittlerweile ist es halt Kult.
Schon mal ein Erfolg für Ihres Lesemagazin, aber sagen Sie, das ist ja ein aufwendiges Ding, ja, großformatig, aufwendig gestaltet, 25 Seiten dick, die aktuelle Ausgabe, ein echter Luxus, wie Sie auch im Editorial dazu schreiben. Warum betreiben Sie so einen Aufwand für so ein Lesemagazin?
Also Entschuldigung, es sind nicht 25, sondern 48 Seiten, die das Magazin immer hat. Und ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Weil es mir Spaß macht und weil ich glaube, dass unsere Leser, das Magazin hat eine Auflage von 5000 Exemplaren, unsere Leser mögen das, wir kriegen sehr, sehr viele Rückmeldungen. Und solange ich mir das leisten kann, ich habe natürlich darüber nachgedacht, weil die Druckkosten, das wissen Sie, ganz, ganz stark gestiegen sind, aber solange ich mir das leisten kann, mache ich das.
Und damit empfehlen Sie Bücher, jede Menge Empfehlungen stecken in diesem Lesemagazin Schmidts Katze und das wollen Sie jetzt auch bei uns machen, uns Bücher empfehlen und zwar zuerst den Roman Raserei von Sascha Reh. Warum wollen Sie uns den ans Herz legen?
Ja, weil das einfach eine total spannende Geschichte ist. Bei Sascha Reh weiß man ja nie so ganz genau, der hat beispielsweise vor Jahren mal einen Roman gespielt, der eigentlich ein Kammerspiel in einem Schützenpanzer war. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Aber jetzt hat er einen ganz, ganz tollen Roman geschrieben. Und zwar geht es um eine Familie, Vater, Mutter, Zwillinge. Und die Vater, Mutter sind Reiseblogger. Die Kinder, die Zwillinge kommen in die Schule. Das heißt also, die reisen zurück nach Berlin, müssen sesshaft werden, sind an ihrer Haustür und der Vater schließt die Tür auf. Die Mutter und ein Kind hängen so ein bisschen zurück und dann kommt ein SUV-Fahrer und mäht die beiden um und die sind tot. Und der Vater ist völlig fassungslos und verliert natürlich jeden Grund unterm, jeden Boden unter seinen Füßen. Der Fahrer des SUVs ist ein Clan-Anwalt, ein ehemaliger bosnischer Flüchtling, hat Beziehungen in die Politik hinein und kann das Ganze so drehen, dass er also nicht angeklagt wird wegen Alkohol am Steuer, sondern dass er sich rausreden kann wegen, er hätte einen Herzinfarkt gehabt oder einen Herzanfall gehabt und es wird ihm bescheinigt. Und insofern versickert alles, diese ganze Schuld und Sühne versickert im Sande. Und dieser Jonas Nimroth, dieser Reiseblogger, will sich rächen und stellt den im Internet an den Pranger. Und das Ganze wird ein Zweikampf im Grunde zwischen diesem Anwalt, diesem Radoma Milic und diesem Jonas Nimroth. Und es endet, das darf ich sagen, ansonsten sage ich eigentlich nichts, das darf ich sagen, es endet in einer riesigen Katastrophe.
Das ist das Buch Raserei von Sascha Reh. Und dann wollen Sie uns empfehlen ein Buch von Gianrico Carofiglio. Der ist als Krimiautor berühmt geworden, war Staatsanwalt, als Politiker aktiv. Ihre Empfehlung, das Buch 3 Uhr morgens, das ist aber kein Krimi, oder?
Nein, das ist ein wunderschönes, kleines, irgendwer hat mir mal gesagt Sommerbuch, aber das finde ich, das stimmt nicht. Das ist also, das kann man jederzeit lesen und immer. Und es ist vielleicht ein Buch für Väter und ihre Söhne. Und zwar geht es um einen jungen Antonio, der seine ganze Kindheit und Jugend lang hat, der epileptische Anfälle. Niemand kann ihm helfen. Das Ganze spielt in den Anfang der 80er Jahren. Und irgendwann bekommt er, beziehungsweise die Familie, den Tipp, man möge doch mal nach Marseille reisen. Und da gäbe es einen speziellen Arzt, der wird sicherlich helfen können. Das machen die beide auch, der Vater und der Sohn, ein paar Mal. Und irgendwann gibt es halt diese allerletzte Reise, wo man noch mal einmal gucken soll, ist der Junge denn jetzt gesund oder nicht? Und der Arzt sagt, pass mal auf, wir machen jetzt mit deiner Seele und mit deinem Kopf machen wir einen Stresstest. Du darfst 48 Stunden nicht mehr schlafen. Mhm. Und wenn du in diesen 48 Stunden wenn du keinen epileptischen Anfall hast, bist du gesund. Dann kannst du machen, was du willst in deinem Leben, du bist gesund. Und der Vater sagt, okay, wenn du das machen musst, dann mache ich das auch. Und so erleben diese beiden, Vater und Sohn, 48 Stunden, zwei Tage ohne schlafen zu können und zu dürfen. Marseille, sie sind am Strand und erholen sich da. Sie gehen aber auch in abgerockte Jazzkneipen und der Sohn stellt fest, der Sohn stellt fest, dass der Vater offenbar ein grandioser, guter Jazzpianist ist. Die sind mittags in irgendwelchen Weinbars und wissen nicht, wie sie die Zeit rumkriegen sollen. Und auch da will ich nicht zu viel erzählen, nur sie schaffen die zwei Tage und sind völlig fertig natürlich hinterher, aber der Junge wird gesund.
Das waren zwei Empfehlungen von Schmitz Katze, von Thomas Schmitz von der Buchhandlung Schmitz in Essen. Haben Sie herzlichen Dank dafür, Herr Schmitz.